Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und neben mir sitzt
Florian Zapp.
Hi Florian.
Hi Martin.
Was machen wir heute?
Wir haben heute einen Gast, über den ich mich sehr freue, weil es ein Rückbesuch ist, der schon lange ansteht. David, der wird sich gleich selber vorstellen, hat selber einen Podcast. Wir müssen reden. Da war ich habe nochmal nachgeschaut, in Folge 161 mal zu Gast, durfte über das Thema agile Fallstricke lesen. Sehr empfehlenswerter Podcast, schöne Gäste, schöne Themen rund um das Thema oder das Themenfeld agile Organisationsentwicklung, kann David gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Insofern ist er zu Gast und hat uns ein Reizthema für Martin mitgebracht, warum Scrum oft scheitert. Bisschen polemisch aufgemacht, aber er wird es uns anhand eines sehr spannenden Modells erklären. Ich übergebe mal an dich, David. Wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin David Simhofen. Ich komme aus München. Bin in meiner Freizeit vor allen Dingen irgendwie als Sportler unterwegs und komme eigentlich aus der Physik. Und ich sag immer, ich habe dann für mich relativ schnell festgestellt, dass griechische Buchstaben von links nach rechts schieben dann doch nicht meine Leidenschaft ist, oder zumindest nicht dauerhaft. Und bin dann in die IT quer eingestiegen, habe als Softwareentwickler angefangen, habe da lange gearbeitet und bin dann so die klassischen Wege gegangen über Projektmanagement zum Scrum Master oder Agile Coach, wie auch immer man sich da schimpfen möchte. Wird ja sehr unterschiedlich ausgelegt. Hab da dann auch relativ oder immer mal wieder gemerkt, dass ich gegen die gleichen Wände laufe und bin dann zur Systemtheorie gekommen und zur Organisationsentwicklung. Und da hänge ich jetzt irgendwie seit ein paar Jahren und suhle mich in diesem wunderbar spannenden Gebiet und freue mich über spannende Gespräche, wie wir sie hoffentlich heute führen.
Das ist ja spannend. Also meine ersten Schritte in Großprojekten habe ich auch an der Seite eines erfahrenen Projektmanagers gemacht. Der war auch Physiker, promovierter Physiker sogar.
Das habe ich nicht geschafft. Das habe ich vorher abgebrochen.
Du hast gerade noch was gesagt. Du bist auch sportlich unterwegs. Was machst du denn da so? Oder habe ich mich verhört?
Nee, genau. Ich habe ewig lang Fußball gespielt und dann habe ich mit 16 oder mit 17 angefangen, Kraftsport zu machen. Das heißt, das mache ich jetzt länger, als ich keinen Sport mache. Also ich mache länger Kraftsport, als ich es nicht gemacht habe. Und jetzt seit vielen Jahren so eher Richtung CrossFit. Das macht sehr viel Spaß.
Ja. Ah, cool. Und jetzt habt ihr in München ja die O2 Surf Town sogar.
Das weiß ich nicht mal, aber kann sein. Oh. Wenn du das sagst, wird das sicherlich stimmen.
Das ist so ein großes Becken, wo so eine Welle erzeugt wird. Keine stehende Welle, sondern eine laufende Welle.
Ich kenne nur die Halle vom Schweizer, Jochen Schweizer. Der hat eine stehende Welle und wir haben natürlich unsere Eisbachwellen hier. Die sind ja sehr berühmt.
Ah, wo viel gesurft wird. Gibt es noch die laufende Welle. spannend, da bin ich sogar. Nächsten Monat habe ich mich todesmutig mal angemeldet mit einem Freund. Aber okay, gut, nicht unser Thema heute.
Ich habe auch gerade überlegt, wie kriegen wir jetzt den Übergang hin?
Ach, die Welle machen, Florian, da fällt dir bestimmt was ein.
Genau, sehr schön. Wir machen einfach den Übergang. David, du hast gesagt, du möchtest uns das und wir werden jetzt gleich vortrefflich uns darüber unterhalten können, wie man es korrekt ausspricht. Ich habe versucht, nochmal heute Morgen Dave Snowden im Original anzuhören, habe sowas Ähnliches wie Künewin rausgehört. Das kann jeder selber machen. Ich glaube, es ist walisisch, wenn ich das richtig verstanden habe, das Wort, und bedeutet irgendwie sowas Ähnliches wie Heimat oder sowas, ne?
Ja, genau. Dave Snowden sagt immer the place of your multiple belongings, also der Ort deiner mehreren Zugehörigkeiten, irgendwas auf der Art und Weise. Also ist sehr, sehr philosophisch. Aber wer sich mit Dave Snowden mal beschäftigt und ihn sieht, der weiß, der ist einfach sehr akademisch, philosophisch teilweise. Ich finde das spannend, mich spricht sowas an, aber für den einen oder anderen ist es auch zu viel.
Und du hast es uns mitgebracht als Vehikel zu erklären, warum bei Scrum auch immer wieder Schwierigkeiten auftreten, aber man kann viele andere Dinge noch erklären. Bevor wir dahin kommen, nimm uns doch einfach mal mit. Das ist ja durchaus ein Modell, was viele kennen oder mal so nebenbei gehört haben, aber ich glaube, auch darüber gibt es drumherum viele Missverständnisse. Nimm uns doch einfach mal mit und erklär uns, was das Modell aussagt.
Ja, sehr gerne, genau. Also Kinevin, Künevin, Sinefin, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Das ist ein komisches Wort, aber ich kenne es unter Kinevin. Und es ist eigentlich ein Framework, wie Dave Snowden sagt, zur Entscheidungsfindung. Also es sollte Führungskräften ein Tool mit an die Hand geben, um in den jeweiligen Situationen bessere Entscheidungen zu treffen. Also dafür ist es eigentlich mal ausgelegt gewesen. Es gibt, ich habe mich da jetzt wirklich jahrelang mit beschäftigt, eine unfassbare Tiefe, obwohl es erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr einfach aussieht. Und ich kann euch da jetzt gerne einfach mal diese verschiedenen Ebenen mit entlang nehmen. Und die erste grundlegende Unterscheidung, die man mal machen kann, ist, dass man, das ist die 3-Punkt-Variante des Kinevin Frameworks, wo eben gesagt wird, es gibt 3 Arten von Systemen. Und die eine ist eben, es gibt geordnete Systeme. Geordnete Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass es eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt. Und vor allen Dingen, dass ich eben durch Analyse zu einem passenden Ergebnis kommen kann. Ja. Dann gibt es die komplexen Systeme. Die komplexen Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben sich nicht durch Analyse irgendwie erfassen lassen und das vor allen Dingen nur retrospektiv, also wenn ich zurückblicke, die Zusammenhänge erkennen kann. Es gibt keine lineare Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen den Agenten, wie er sagt. Und dann gibt es noch die chaotischen Systeme, die einfach, wir würden sagen, random sind. Ne? Also wo es einfach überhaupt gar keine effektiven Randbedingungen gibt. Alles verhält sich irgendwie frei und chaotisch. Ja, das ist mal die erste grundsätzliche Unterscheidung, die man anführen kann. Eine Besonderheit vielleicht dazu, die auch in unserem Kontext dann nochmal interessant werden sollte. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was ist ein System überhaupt? Ne? Also gerade jetzt, wenn man Systemtheorie-Background hat, jeder definiert das ja irgendwie ein bisschen anders. Und in dem Zusammenhang ist es eben eine Gruppe von miteinander verbundenen oder interagierenden Elementen, die zusammen irgendwie ein kohärentes Ganzes bilden. Mal ganz abstrakt gesprochen. Und die Elemente können verschiedenste Sachen sein. Dave Snowden nennt sie Agenten, Agents im Englischen. Es können aber Menschen sein, Prozesse, vor allen Dingen sehr spannend, Narrative, Technologien, also irgendwas, was in irgendeiner Art und Weise eine Wirkung in einem, in diesem System erzeugen kann, ist eben als Agent, wird als Agent bezeichnet.
Ich weiß nicht, ob es schon Zeit ist, das aufzumachen, aber du hast ja schon zu Recht gesagt, wenn man jetzt aus so einer soziologischen Systemtheorie oder allgemeinen Systemtheorie nach Luhmann kommt, dann ist ja da schon, gibt's ja da schon diverse Schwierigkeiten, ja. Also nämlich überhaupt dieses Thema Elemente, also und Menschen, das gibt ja durchaus auch personenorientierte Systemtheorien, die dann eben sagen, da in einem System gibt es verschiedene Elemente, die irgendwie zueinander in Beziehung sind. Genau das gibt's ja bei Luhmann nicht mehr. Ja, da gibt's ja nur noch die Operationen. Und das ist ja schon sozusagen das eine Unterscheidungsmerkmal, wo offensichtlich Dave Snowden anders drauf schaut. Und das zweite ist ja, dass es in der Systemtheorie ja eigentlich nur einfach, das hast du jetzt, glaube ich, gar nicht vorgestellt, kommt dann später noch, aber sozusagen nur geordnet gibt oder komplex / chaotisch. Aber sobald irgendwie Menschen beteiligt sind oder soziale Systeme, sobald Kommunikation und irgendwie Gedanken als Operation stattfinden, gibt es kein geordnet mehr. Mhm. Also selbst wenn wir uns verabreden, einen Podcast aufzunehmen, ist das ja eigentlich schon ein komplexes System. Das ist bei Dave Snowden anders, richtig? Also da kann es auch, wenn Menschen beteiligt sind, geordnete Vorgänge geben.
Also das weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, nee, ich habe mir auch probiert, irgendwie lassen sich die beiden Definitionen eigentlich übereinander legen, vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, so wie ich es aktuell für mich verstanden habe, ist, dass das, was Luhmann unter den soziologischen Systemen begreift, also die psychischen, biologischen und sozialen Systeme, wäre für mich eine Unterform von dem, was Dave Snowden im Kinevin Framework unter den komplexen Systemen versteht. Weil vielleicht als Ergänzung, was es, glaube ich, besonders macht, ist, dass eben das Kinevin-Framework ganz stark mit Constraints arbeitet. Ich benutze jetzt absichtlich den englischen Begriff, weil ich keine wirklich passende Übersetzung im Deutschen gefunden habe. Man könnte es im weitesten Sinne irgendwie als Rahmenbedingungen definieren. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass Constraints bei ihm eben auch enabling, also befähigend sein können. Und ich finde irgendwie Zwänge oder Rahmenbedingungen wirkt immer einschränkend. Und also deshalb kommt es irgendwie nicht so ganz rüber. Und bei ihm ist es eben so, dass er sagt, die geordneten Systeme, da wirken die Constraints eben so stark, dass das dass die Agenten vorhersehbar agieren. Mhm. Also du kannst dann dadurch eben Ursache-Wirkungsbeziehungen herstellen. Und in den komplexen Systemen ist es so, dass die Randbedingungen, diese Constraints, so wirken, dass das System eben nur lose Verbindungen miteinander hat, die sich immer wieder neu definieren und zusammenfinden und deshalb immer ein emergenter Prozess entsteht, was dann schon sehr ähnlich klingt wie das, was eigentlich Luhmann auch behauptet.
Aber ist es nicht so, dass er auch Beispiele anführt für geordnete Systeme? Ich meine zum Beispiel so in der Notaufnahme oder so, wo durchaus ja Menschen mitwirken. Also die sozusagen die Rahmenbedingungen wirken so, dass man denkt, es ist vorhersehbar, aber ist es ja eigentlich nur scheinbar, weil alle könnten ja auch irgendwie anders handeln. Ja,
ja, das stimmt. Er bringt da gerne das Beispiel von dem OP-Saal. Er bringt halt auch noch viel aus der Anthropologie mit rein, was ich auch sehr spannend finde. Und Dave Snowden sagt eben auch zum Beispiel, wir kommen jetzt schon wieder in ganz andere Gefilde, aber es ist vollkommen fein, dass wir durch unser soziales Wesen eben sehr, sehr stark auf Rituale reagieren und dass Rituale halt ein Trigger sind, um unsere Identitäten halt irgendwie oder um unsere verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben, halt zu triggern. Und eben in einem OP-Saal sagt er eben, das sind sehr, sehr eingespielte Teams, wo die Rituale so stark wirken, alleine wenn der Arzt oder der Doktor halt irgendwie seine Hände wäscht und so weiter, ist das so ein Identity-Shift, der da stattfindet. Und er behauptet, wenn der Arzt durch diesen Prozess durchgeht, durch diese Initialisierung, ist er ein anderer, als er vorher war, was ich schon irgendwie nachvollziehen kann. Und dann ist das so ein eingespieltes Muster, dass die auch ohne Kommunikation, also ohne sprechende Kommunikation, funktionieren können. Ne? Der muss einfach nur die Hand heben und die Assistentin oder der Assistent liefert dann das passende Werkzeug. Die wissen, was zu tun ist. Das ist so ein eingespieltes, stabiles System, dass man sozusagen mehr oder weniger vorhersehen kann, was da passiert.
Letzter Einwand, Martin, sorry dann. Scheinbar, weil sonst würden ja solche Sachen nicht passieren, wie dass irgendwie Tupfer im Patienten vergessen werden oder dass das Skalpell dann eben runterfällt oder so. Also das ist ja alles so ein oder nochmal anders. Ich habe das Gefühl, man kann so tun, als wäre so eine Situation nicht komplex, wenn man eben alles sehr stark reduziert und das hilft einem auch im Umgang damit, aber eigentlich sozusagen tief drunter liegen, bleibt natürlich, dass auch Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind.
Ja, absolut. So.
Ja, ich glaube, also das OP-Beispiel ist ja eine ganz spannende Mischung, ne? Nehmen wir mal an, also da kommt der Patient rein, komplexe Situation, weiß jetzt nicht, was ist das jetzt? Also
chaotisch wahrscheinlich sogar.
Chaotisch, genau. Knochenbruch, Bauch auf, was weiß ich, ganz schlimme Dinge. Ich höre auf, genau. Und dann kommt er rein und dann gibt's genau, wie du sagst, so diese Triggerpunkte. Okay, Armbruch. Und dann tick, 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 dann löst das was aus. Also es ist immer so, erst chaotisch, dann vielleicht komplex, aber dann geht halt so ein Automatismus los, was halt zu tun ist. Ich sehe da wie so ein Wirbel und dann nimmst du so ein Ding raus und dann ziehst du aber eine ganze Kette raus und diese Kette, die funktioniert. Hoffentlich, ja. Auch wenn der Mensch an sich natürlich irgendwie auch in seinen Funktionen ein komplexes Wesen ist. Also ist, finde ich, eine ganz spannende Mischung, weil es ganz viel beinhaltet.
Ja, ich meine, was Dave Snowden wirklich ganz, ganz oft betont und was wichtig ist, dass es eben immer um den Kontext geht. Also dass alles seine Berechtigung hat, aber eben nur in einem speziellen Kontext dann die passende Anwendung finden sollte. Und dementsprechend ist auch sowas wie ein dieses OP-Beispiel natürlich nicht per se einfach nur geordnet oder komplex, sondern es kann natürlich eine ganze Untermenge an Beispielen geben und wir können auch gleich nochmal dann weitere Beispiele dafür anführen. Ein weiteres sehr, sehr tolles Beispiel, wo das klar wird, finde ich, er hat mal eine Geschichte erzählt von, ich glaube, da geht es um irgendwie so eine Firma aus Amerika, die so Stromleitungen repariert. Und normalerweise war es eben so, dass diese Crew dann eben an den Einsatzort gefahren sind und wenn irgendwie die durch einen Sturm umgefallen sind, dann haben die das eben da vor Ort repariert. Ja. Und normalerweise ist die Crew dann da halt eben hingefahren mit ihrem Jeep, dann haben die sich da hinten draufgesetzt, haben vielleicht noch irgendwie eine geraucht, haben sich die Situation angeguckt und sind dann halt eben an die Arbeit gegangen. Und erzählt das dann so polemisch, wie halt dann auch oft ist, dass dann irgendeine Strategieberatung da hingekommen ist, die haben gesagt, das sei total ineffizient und man müsste jetzt eben Checklisten einführen, was eben an so einem Einsatzort alles zu tun ist. Und nachdem sie das gemacht haben, ist die Todesrate um 30% gestiegen. Weil eben dieser Komplexität in diesem System nicht Rechnung getragen wurde, dass es ein soziales System ist und dass eben auch dieses Ritual, dass sie auf diesem Truck sitzen, noch eine rauchen, sich die Situation angucken, einen gewissen Prozess getriggert hat, der halt eben dafür gesorgt hat, dass sie auf Dinge geachtet haben, die sie jetzt nicht mehr beachten, weil sie eine Checkliste haben. Also diese Checkliste hat das Denken weggenommen und hat aus dem sozialen Prozess so eine Art binären Checklistenprozess halt gemacht. Ja, und das sollte man halt eben berücksichtigen. Also es war in dem Fall einfach nicht clever, diesen Prozess mit einer Checkliste zu bedienen, sondern die Leute einfach machen zu lassen.
Sehr schönes Beispiel. So, warte mal zurück zu unserer Erklärung. Also du hast jetzt die 3-Punkt-Variante erklärt. Die 5-Punkt noch nicht, ne?
Genau, richtig, ja.
Genau, dann kommen wir mal, dann mach mal die 5-Punkt und dann, wenn du da fertig bist, habe ich nochmal eine Frage an
dich. Ja, sehr gut. Okay, genau. Also nach dieser grundlegenden Dreier-Unterscheidung kann man jetzt nur eben die 5-Punkt-Variante anführen. Die ist relativ simpel, weil dann kann man nämlich die geordneten Systeme, kann man jetzt nochmal unterteilen in kompliziert und simpel oder einfach. Das heißt, es sind beides geordnet. Du hast in beiden Fällen noch Ursache-Wirkungsbeziehungen. In den einfachen Systemen ist es aber so, dass die Ursache-Wirkungsbeziehung offensichtlich ist für jeden. Also blöd gesagt, du kannst halt irgendwie einen Affen da hinstellen und er weiß genau, was zu tun ist. Ne? Es ist einfach offensichtlich für jeden. Bei den komplizierten Systemen wiederum brauchst du einen Experten. Also es gibt Ursache-Wirkungsbeziehungen, aber du musst eben Analyse und Aufwand reinstecken, um diese Verbindungen und diese Ursache-Wirkungsbeziehungen zu verstehen. Ja, dann sind wir bei 4. Und die fünfte Variante ist dann jetzt eben, oder der fünfte Punkt ist dann eben in der Mitte. Ursprünglich wurde es als confused, also als verwirrt bezeichnet. Mittlerweile heißt das, glaube ich, Aporia. Also heißt einfach, das kommt aus der Philosophie und bedeutet, dass man eben nicht weiß, in welchem System man sich befindet. Das wird auch in dem Framework in der Mitte dargestellt. Das ist ein kleiner Punkt in der Mitte. Das heißt, man kann absichtlich in diesen Punkt reingehen. Soll bedeuten, man zieht sich zurück und schaut, welches System haben wir denn jetzt eigentlich gerade vor uns? Wie wollen wir denn eigentlich damit umgehen? Ja, und dann sind wir bei der 5-Punkt-Variante. Also einfach, kompliziert, komplex, chaotisch und sagen wir einfach verwirrt, confused in der Mitte.
Genau, also ist jetzt gar keine Frage mehr. Du hast es nämlich genau erklärt. Einfach mal so das Bild, das die meisten vielleicht vor sich haben, wenn sie an das Framework denken, ist diese 5er-Variante. Ne? Also ist der Kreis oder Punkt, wie du sagst, und dann rundherum sind diese 4 Felder.
Ja.
Von einfach, kompliziert, komplex und chaotisch.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Mhm. Jetzt an der Stelle kann man, glaube ich, schon mal direkt sagen, was oft zu Verwirrung führt. Ihr habt jetzt auch gesagt, ne, das wird oft als Methode irgendwie benutzt. Das heißt, man verfällt dann sehr leicht in die Falle, dass man es als Kategorisierungstool missbraucht. Das heißt, du hast irgendwie eine Situation und probierst dann zu sagen, ja gut, das ist jetzt kompliziert oder das ist komplex oder das ist einfach. Mhm. Die eigentliche Idee ist, und da sagt er eben, es gibt eine Unterscheidung zwischen Framework und Methode. Framework, sagt er, die Daten sind vorher da und aus den Daten kannst du das Framework sozusagen basteln. Also die entstehen, das Framework entsteht emergent aus diesen Daten. Bei einer Methode ist es andersrum. Du hast erst die Kategorisierung, erst das Modell und packst dann die Daten rein. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Das heißt, was ich eben oft mache, zum Beispiel, wenn ich mit Teams arbeite in diesem Modell, dass wir zum Beispiel unsere User Stories nehmen oder für ein Planning, für ein Refinement oder was auch immer man eben analysieren möchte. Und dann bastle ich nur diese 3 Ecken. Also ich sage, hey, das ist geordnet. Wir können irgendwie eine Ursache-Wirkungsbeziehung sehen und verstehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite packe ich hin, hey, Ursache-Wirkung ist überhaupt nicht klar. Wir müssen uns irgendwie ranrobben und iterativ probieren, Sinn aus dem zu machen, was wir sehen. Und die 3. Ecke unten wäre dann, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, was zu tun ist. Alles könnte irgendwie jetzt als nächstes passieren. Und dann ist die Aufgabe, dass man das, was man analysieren möchte, relativ zueinander in diesem Dreieck positioniert. Und das gebe ich nicht vor, sondern das macht die Gruppe. Die Gruppe ist in so einem Sense-Making-Prozess, wie man im Englischen sagt, dabei, die Daten so zu ordnen, dass sie für sie Sinn macht. Und erst wenn das passiert ist, können wir sozusagen Grenzen ziehen und sagen, hey, das ist jetzt das, was wir eher als geordnet verstehen wollen, das eher als komplex und das als chaotisch. Und dann können wir uns überlegen, wie wir damit umgehen.
Okay, das heißt, um das nochmal zu verstehen, der Unterschied ist, dass du nicht vorher die Grenzen ziehst und dann reinhängst, die Zettel, sondern genau. dass du sozusagen in einem freien Feld irgendwann definierst, wo sind die Übergänge, sage ich mal, zwischen den einzelnen Domänen.
Genau. Ja, genau. Als konkretes Beispiel, was ich mache an der Uni mit den Studenten, ich habe dann irgendwie 25 solcher Kärtchen vorbereitet, absichtlich auch total vage. Herz-OP durchführen. Globaler Stromausfall. Rasenmähen. Mit einem Lebenspartner zusammenleben, sowas. Und dann habe ich meistens 3 Gruppen, zu dritt oder zu viert, die das dann für sich machen. Und es sind 3 komplett unterschiedliche Ergebnisse, die da rauskommen. Weil die in der Gruppendiskussion halt das anders für sich definieren. Und das ist für mich total fein. Ein paar Sachen sind auch vielleicht absichtlich vage und dann sagen sie, ja gut, keine Ahnung. Herz-OP, über die Diskussion, die wir vorhin hatten.
Ja.
Das ist ja nicht alles per se nur geordnet oder komplex. Vielleicht welcher Teil davon, wenn wir es runterbrechen, ist dann vielleicht eher kompliziert oder eher komplex. Und das sind genau die Diskussionen, die man damit triggert, die eigentlich den Mehrwert dann von dieser Übung und von diesem Framework zeigen.
Lass uns nochmal auf die Teamkonstellation gehen, also verstanden jetzt mit den Studierenden. Aber wenn jetzt ein Team die Aufgaben, die sie bearbeitet, in dieser Methodik dann einsortieren? Was haben die dann davon?
Also ich mache das mit Teams ganz gerne für eine Art Refinement oder für ein Planning, weil ich einfach der Meinung bin, dass man nicht alles per se zum Beispiel im Sprint abarbeiten muss, ne, weil ja auch wir als Team eventuell Routineaufgaben haben, wo es einfach klar ist, pass auf, du machst das jetzt einfach und dann ist gut. Das heißt, was ich damit machen möchte, ist, dass wir uns die Aufgaben tatsächlich angucken, zusammen als Team definieren, was verstehen wir darunter, haben wir alle ein ungefähr ähnliches Verständnis davon. Wenn wir dann gemeinsam diese Cluster gebildet haben, aus dem Team heraus, dann können wir sagen, welche Methode nutzen wir jetzt, um diese Probleme anzugehen. Und dann wäre eben in der komplexen Domäne etwas, wo wir sagen, okay, das ist jetzt was, was wir im Sprint bearbeiten, da definieren wir ein Team. Wer sind die Richtigen, um dieses Problem zu lösen? Bei den geordneten Themen, wo wir sagen, hey, das ist nur kompliziert, dann ist nur die Frage, gut, wo ist das Wissen und wer macht's, wer ist der Experte dafür, einfach abarbeiten. Da muss ich jetzt nicht künstlich irgendwie Komplexität einführen und Teams und Sprinten und keine Ahnung was. Bei den chaotischen Sachen ist es wieder was anderes. Da müsste ich vielleicht dann mir besonders Gedanken dazu machen, wie ich damit umgehen möchte. Ob wir dann uns Hilfe holen, Management, weitere Randbedingungen abfragen müssen, mehr Infos holen, was auch immer. Also es geht um eine präzisere Methode.
Total verstanden. Das heißt, die Methodik hilft einem dabei, auszuwählen, welche oder wie ich an Aufgaben, die vor mir liegen, herangehen kann, so dass ich nicht unnötig mit Dingen, die eigentlich auf Komplexität passen, schlicht einfache Vorgänge abarbeite und andersrum nicht die Gefahr laufe, Dinge, die eigentlich komplex sind, versuche mit Checklisten oder was auch immer zu erschlagen.
Ja, genau. Wir haben am Anfang gesagt, Dave Snowden sagt ja immer, alles hat seinen Wert nur in dem passenden Kontext. Und wir müssen halt den Kontext verstehen, um dann die passenden Methoden auszuwählen und nicht andersrum.
Ja.
Was ich ja auch oft sehe, Martin, da kannst du sicherlich auch ein Lied von singen, dass natürlich heutzutage muss ja alles irgendwie agil gemacht werden. Dabei wird der Mehrwert von ganz normal klassischem Projektmanagement, der wird einfach vergessen. Und das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist total gut. Aber halt in den Bereichen, wo es Sinn macht. Meistens ist ja die agile Arbeitsweise nur eine Ergänzung zu dem, was man vorher auch klassisch gemacht hat. Ja, das ist ja kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Und da hilft dieses Framework, finde ich, extrem, um eben den passenden Kontext zu finden für die passenden Methoden. Um das noch besser nachvollziehen zu können, brauchen wir jetzt, glaube ich, noch eine weitere Stufe oder einen weiteren Ebene, die man halt eben jetzt in diesem Knevin-Framework sich betrachten kann. Also wir haben jetzt die 5-Punkt-Variante. Jetzt als nächstes kann man eine 3D-Variante einführen. Das heißt, jetzt werden diese 5 Dimensionen dreidimensional dargestellt. Da kann ich sehr das Bild von meinem Kollegen Martin Berg empfehlen, der die offizielle Variante davon gezeichnet hat. Und diese 3D-Variante macht eben sehr schön klar, da kommt jetzt die Physik. Dave Snowden ist, glaube ich, auch Physiker. Mit rein und das stellt einen, er sagt immer einen Energiegradienten dar. Will sagen, die Clear Domain, also die geordneten Systeme, sind energetisch ganz oben, weil es einfach extrem viel Energie braucht, um geordnete Systeme am Laufen zu halten. Du musst Energie investieren, um Ordnung zu schaffen und um Ordnung zu halten. Kennt jeder, ne, seinen eigenen Schreibtisch oder sein ganzes Zuhause aufrecht zu halten, also sauber zu halten, kostet einfach kontinuierlich Aufwand. Das sind immer diese nervigen Aufgaben im Team, Dokumentation, ne, dass alles gepflegt ist und so weiter. Eine Dokumentation hat nur dann einen Wert, wenn du sie aktuell hältst. Das ist Arbeit, das muss aufrechterhalten werden. Ja. Komplexe Systeme sind energetisch deutlich niedriger, weil es eben emergent ist, ne, da ist relativ wenig Struktur, würde man sagen. Da probiert man sich eben durch Trial and Error irgendwie voranzuirren, wie wir sagen würden. Und die chaotischen Systeme, wie er sagt, die liegen ein bisschen energetisch höher als die komplexen Systeme, weil es extrem anstrengend ist. Das ist nur eine temporäre Domäne. Und Dave Snowden zumindest behauptet, Chaos ist immer nur temporär. Und du probierst eigentlich alles, diesen Chaoszustand zu vermeiden und irgendwie in eines dieser anderen Systeme wieder reinzukommen. Auch das kennt jeder, das ist ein tolles Beispiel, der Falschfahrer auf den deutschen Straßen. Wir haben uns halt random dafür entschieden, dass wir Rechtsverkehr haben. Sobald irgendjemand falsch rum auf die Autobahn fährt, ist Chaos. Und es wird alles dafür getan, um den schnellstmöglich von dieser Straße zu holen. Und dann bist du wieder in einem der anderen Systeme. Also es gibt eine 3D-Variante, die einfach anzeigt, wie energetisch diese verschiedenen Ebenen miteinander zusammenhängen. Und basierend darauf lässt sich jetzt eben, das ist dann der letzte Schritt, die Dynamiken darstellen. Weil, das hatten wir schon eingangs erwähnt, es geht nicht darum zu kategorisieren. Es gibt nicht nur das Komplexe oder nur das chaotische oder nur das geordnete System, sondern es geht als Organisation oder generell darum, Übergänge zwischen diesen Systemen zu definieren und wie kommst du vor allen Dingen von einem System ins andere? Das ist eigentlich die spannende Frage. Und das wisst ihr sicherlich auch und eure Hörer und Hörerinnen, ne? Weil auch in der Organisation ist ja niemals alles nur agil oder niemals alles nur Routine. Du musst, wenn du Innovationsprozess hast, musst du erstmal probieren herauszufinden, was wollen wir überhaupt irgendwie entwickeln? Ist das Markt anschlussfähig oder nicht? Und erst dann, wenn man das rausgefunden hat, würde man stückweise in die komplizierte, geordnete Domäne wechseln, weil du dann probierst, wiederholbare Muster zu finden, um skalieren zu können. Aber du setzt nicht von Anfang an eine neue Produktion auf, wenn du noch nicht mal weißt, welches Produkt du baust. Ja, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel in einer Organisation, wo du vielleicht sogar aus dem Chaos erst ins Komplexe wechselst, um dann nachher, wenn du Routine, wenn du wiederholbare Effekte gefunden hast, das stabilisierst und ins Geordnete überführst. Also das ist sozusagen die Kunst und die Möglichkeiten, die einem dieses Kinevin Framework dann aufzeigt.
Ist es denn immer erstrebenswert, alles Richtung geordnet zu bringen? Also ist das das Ziel in dem Framework?
Nee, ich würde nicht sagen, es ist nicht das Ziel, weil es gibt auch sicherlich Dynamiken, die einfach immer nur im Komplexen oder sogar im Chaotischen sich bewegen und sich drehen. Das kann man auch auf dem Kinevin.io, also auf deren Seite, schön nachlesen. Aber sagen wir mal, die Grundprämisse einer Organisation ist ja die Routine. Deswegen gibt es ja Organisationen. Das heißt, wer skalieren möchte, muss irgendwann in der Lage sein, das von Menschen zu abstrahieren und Prozesse zu etablieren, die einfach leicht skalierbar sind. Und das ist per Definition ein geordnetes System. Du willst ja Ursache-Wirkung haben, damit du mehr Wirkung erzielen kannst, vorhersehbar.
Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe da immer meine Schwierigkeiten. Ich habe mir das versucht so zu erklären. Also letztlich, wenn man wirklich jetzt davon ausgeht, auch von der systemtheoretischen Definition, was komplex ist, dann kann man das nie wegkriegen, diese Komplexität. Ja. Aber was ich so verstanden habe, ist, dass man versucht, Heuristiken anzulegen, weil genau das müssen ja Systeme immer tun. Die müssen ja immer die viel komplexere Umwelt für sich mit Beobachtungsmustern so vereinfachen, dass sie irgendwie damit umgehen können.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, was ich für mich da so rausgenommen habe, wenn man zum Beispiel, und das können ja, ist, da sind wir wieder beim Thema OP oder beim Thema Militär oder Polizei oder wie auch immer, die sind ja Feuerwehr konfrontiert mit total chaotischen Vorgängen, Luftverkehr ist auch sowas, und haben dann Prozedere, die sie abarbeiten. Mhm. Die legen sozusagen was drüber, was aus diesem völligen Chaos was Handhabbares macht, weil es sinnvoll ist, immer erst, ich bin jetzt kein Feuerwehrmann, aber immer erst irgendwie Wasserversorgung herzustellen und danach oder dann Menschen zu retten. Also sozusagen, man legt es drüber. Aber diese Grundkomplexität ist ja nicht weg, sondern man macht es für sich irgendwie nur handhabbar. Und ich glaube, die Herausforderung ist, immer wieder mal zu überprüfen, funktionieren meine Vereinfachungsmechanismen, die ich ja brauche. Ja?
Ja.
Also wenn ich mich dann vor so einen Brand hinstelle und sage, lass uns mal brainstormen oder irgendwie jedes Mal was anders mache, dann wird es ja nie funktionieren. Und so hat man halt irgendwie sich für sich ein Vorgehen entwickelt, was in 99% gut ist, ja. Und dann kommt irgendwas, eine Veränderung. Zum Beispiel, wir erleben es ja jetzt, habe ich noch einen spannenden Bericht gesehen mit E-Autos. Die, wenn die brennen, lassen die sich plötzlich nicht mehr löschen. Und dann merkt man, oh, jetzt brauchen wir irgendwie für den Fall E-Auto brennt ein anderes Vorgehen. Aber sozusagen, das ist für mich so das, was ich mitnehme. Man muss für sich Vereinfachungsschemata finden, die helfen, mit dem sonst unkontrollierbaren Chaos und Komplexität irgendwie umzugehen, aber muss die auch immer wieder hinterfragen, ob sie noch wirksam sind. Könntest du da mitgehen?
Ja, absolut. Der eine Gedanke ist jetzt natürlich, jetzt sollten wir uns irgendwie probieren, darauf zu einigen, was wir eigentlich unter Komplexität verstehen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Hier in dem Fall hat er das System über Elemente und ihre Relationen irgendwie beschrieben. Und dann würde man Komplexität so definieren, dass es einfach eine große Anzahl an Elementen mit jeweiligen Interaktionen zwischen diesen Elementen gibt. Ich weiß nicht, ich finde diese Definition von Komplexität komisch, weil wenn das so wäre, müsste es ja eine gewisse Anzahl geben, also einen graduellen Anstieg von Komplexität, weil dann habe ich irgendwann eine Anzahl an Elementen und Relationen, wo ich es als komplex definiere und irgendwann nicht mehr. Das finde ich irgendwie komisch, aber es ist trotzdem nachvollziehbar, dass man so Komplexität auch definiert. Das andere ist ja das, was du gemeint hast, es ist einfach eine Systemeigenschaft. ich sag auch immer, ne, entweder du bist komplex oder halt nicht. Du kannst auch nicht ein bisschen schwanger sein. Also entweder bist du schwanger oder halt nicht. Und das kriegst du nicht weg. Und da widerspricht er sich überhaupt nicht, weil er eben auch sagt, daher brauchen wir jetzt diese Unterscheidung. Per se ist halt, wenn du einfach anerkennst, dass es ein komplexes System ist, sehr, sehr gut, sich dann auch dementsprechend in diesem komplexen System zu verhalten. Wenn du denn möchtest, dass du ins geordnete System gehst, solltest du dir sehr sicher sein, weil es extrem viel Aufwand und Energie kostet. Vor allen Dingen, wenn du einmal die Strukturen aufgebaut hast und dann merkst, dass es nicht passt, dann landest du wieder schnell im Chaos. Mhm. So, und da pocht er eben sehr drauf und sagt, pass auf, wenn du diesen Shift machst ins Geordnete, hab immer wieder deine Punkte, wo du überprüfst, bist du dir wirklich sicher, dass das ein wiederholbares Muster ist, das sich reproduzieren lässt, du die Ursache-Wirkung wirklich verstanden hast und im End, also die letzte Stufe ist ja dann, es in die Clear-Domain hochzuheben, die volle Automatisierung. Sei dir sehr sicher, wenn du das machst. Das kostet extrem viel Energie, Zeit und Aufwand, das aufrechtzuerhalten und das einzuführen. Ja, genau.
Sehr spannend. Vielen Dank. Wir könnten, glaube ich, noch viel weiter über diese Komplexitätsfragen uns unterhalten. Aber du hast uns ja jetzt nochmal das Thema Scrum mitgebracht. Ja. Lass uns doch da mal auch in Anbetracht der Zeit den Übergang finden. Wie hilft uns das jetzt beim Thema Scrum?
Genau. Wenn man in den Scrum Guide schaut, dann steht da ja oft, dass Scrum dafür da ist. Es ist ein Framework, ein Rahmenwerk, um komplexe Software oder um komplexe Produkte zu bauen. Jetzt haben wir wieder diesen Begriff der Komplexität. Rein aus dem Kinevin Framework heraus betrachtet, würde ich sagen, ist das nicht richtig. Weil Scrum ja an sich erstmal ein linearer Prozess ist. Also du probierst über einen gewissen Zeitraum deine Umwelt stabil zu halten, in der du linear deine Sachen abarbeitest. Dann machst du den Schritt zurück und guckst, ob du noch richtig unterwegs bist, richtest dich neu aus und gehst dann wieder in diesen linearen Prozess, wo du die Umwelt stabil hältst. Und Scrum ist in dieser Definition, wenn man das probiert, jetzt in dem Fall einzuordnen, eine Übergangsmethodik, um aus der Komplexität in das geordnete System zu kommen. Scrum ist ein Framework, eine Methode, die diesen Übergang schafft. Dafür ist sie perfekt ausgelegt. Und jeder, der in der Softwareentwicklung unterwegs war, wo es herkommt, weiß das. Also es fühlt sich total passend an, weil du erstmal probierst zu schauen, will dieses Feature der Kunde überhaupt oder nicht. Du baust es, ja, dann nimmst du dir deine 2 Wochen für Zeit, dann lieferst du es aus, guckst, ob es passt und dann passt du dich wieder an. Wenn du jetzt aber dann merkst, hey, über 3, 4 Sprints hinweg, das passt, die Nutzer nutzen das, da kommen immer mehr drauf, dann kannst du es irgendwann automatisieren. Ja, dann hast du jetzt sozusagen den Übergang geschafft, du hast ein Muster gefunden, stabiles, was du jetzt aus der komplexen Domäne in die komplizierte geschoben hast und kannst es dann sogar gegebenenfalls komplett skalieren und in die Clear-Domäne hochschieben. Dafür ist Scrum gedacht, es ist eine Übergangsmethodik. Nicht rein dafür da, nur um Komplexität sozusagen zu bewältigen. Und wenn man sich diesen Bereich nimmt, ist es eben ein relativ kleiner Bereich oder sehr spezialisiert darauf, wofür es eigentlich ausgelegt ist. Und meine These war halt, wo ich mal einen Vortrag drüber gehalten habe, wir haben so viele Probleme mit Scrum, weil wir es in den unterschiedlichsten Kontexten nutzen, wofür es eigentlich niemals gedacht war. Ja, eine ganze Organisation jetzt irgendwie mit skaliertem Scrum zu machen, ist irgendwie irrwitzig, wenn man sich das vorstellt. Ja, es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn.
Ist ein valider Punkt. Also ich erlebe da auch in der Praxis oft so, ist jetzt ganz schön viel, ob das Team das jetzt auch noch machen muss nach Scrum. Also wenn, dann arbeiten alle danach. Genau, und der Übergang, du hattest es ja vorhin schon angedeutet, bevor wir jetzt wirklich Scrum ausgesprochen haben. Das ist ein spannender Punkt immer. Wann ist ein Produkt so reif, dass es halt nur noch quasi in den Betriebsmodus geht? Und wie stellt sich das Team da an auf? Und wann ist denn überhaupt nur noch ein Abarbeiten da? Und es ist eigentlich alles total bekannt, was wir machen müssen. Und dann, genau, das ist ja das Spannende, kannst ja nicht einfach mal zurückgehen, kannst ja jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt in Iterationen gearbeitet haben, ja, jetzt mal Stopp und jetzt machen wir mal einen Plan, wie wir weitermachen. Ist schwierig, geht vielleicht sogar im Einzelfall, aber das ist ja quasi ein eingeschwungenes Arbeitssystem und allzu oft wird halt sehr viel damit abgearbeitet, ne? Letztendlich hast du ja auch in jeder Produktentwicklung hast du ja auch die Dokumentation drin, du hast ja immer einfache Aufgaben drin.
Ja.
Ja, einfach auf, ja, schreib das runter, total einfach. Schreib das einfach runter, ja, wie ordnest du das ein? Wir sind ja dann gewöhnt, Arbeit einzuplanen Und dann kommt ja auch gerne der Management-Druck. Ja, wie viele User-Stories sind das denn? Also ich am liebsten würde es wirklich plain machen, sagen, es wird alles nur geschätzt an Arbeit nachgraben, was wirklich Wertbeitrag hat und der Rest wird einfach abgearbeitet. Ja? Hm. Lassen sich wenige drauf ein. Also die wollen dann immer, ja, gucken dann sehr viel aufs Burndown, wie viel schafft dann halt so das Team. Also Burndown, mal kurz erklärt, ist so, wie viel Arbeit schafft ein Team in einem Sprint, so mal ganz grob gesagt. Da wird halt allzu oft darauf geschaut, als ja, wie teilen wir uns die Arbeit ein? Und bist dann halt in so einem Schwung drin, von Sprint zu Sprint, und dann gibt's halt dieses Überdenken gar nicht. Mal stopp, wo stehen wir denn jetzt? Wie können wir das abarbeiten? Ne?
Ja. Ich meine, da kommt jetzt noch ein anderes Thema dazu, das hat jetzt weniger was mit Kinevin zu tun, sondern es ist ja generell dieser Irrglaube oder dieses naive Denken, dass ja alles mittlerweile nur noch in Teams gemacht werden muss. Ja, und deswegen haben wir ja diese Themen, dass sich halt eigentlich eine Gruppe von Leuten zusammenfindet, denen man dann per Management überstülpt, dass sie jetzt agil nach Scrum arbeiten sollen. Und dann hast du einfach in der Realität auch jede Menge Routinetätigkeiten, die aber eigentlich zu dieser Arbeitsweise überhaupt nicht passen. Und dann probierst du zwangshaft wieder irgendwie deine Arbeitsweise so hinzubiegen, dass es halt irgendwie wieder in diesen Sprintrhythmus reinpasst. Also da ist ja dann eigentlich schon von vornherein was schiefgelaufen. Wenn man es jetzt by the book nimmt, ist ja eigentlich die Idee wirklich nur als Übergang. Dann würde man sich zeitlich lokal halt ein Team basteln, ein tatsächliches Team, weil es dafür auch nötig ist, um irgendwie rauszufinden, ob man dieses Feature jetzt entwickelt oder ob man dieses Produkt irgendwie so designt kriegt, dass es wirklich einen Mehrwert am Markt hat. Und wenn dann über längere Zeit wirklich stabile Muster, wiederholbare Ursache-Wirkungsbeziehungen gefunden wurden, dann würde ein Übergang stattfinden, dass man das dann halt wirklich halt in die Run-Teams, in die Produktion oder in keine Ahnung was übergibt. Und dann löst sich dieses Team wieder auf oder kriegt die nächste Aufgabe. Aber so funktionieren ja die meisten Großorganisationen nicht. Du hast dann deine 15, 20, 100 Teams, die sind fix, die haben einen festen PO, die haben einen festen Scrum Master. Und dann wird alles an Arbeit reingekippt, aber das probiert man dann halt irgendwie sinnvoll in 2, 3, 4 Wochen Chunks abzuarbeiten.
Hm. Ja. Kannst du nochmal erläutern, was denn da, also total verständlich, aber welche Probleme treten denn dann auf? Also was merken denn dann diese Teams im Alltag?
Ja, der Klassiker ist immer die Beschwerden, ja, das agile Arbeit macht für uns keinen Sinn, weil es tatsächlich keinen Sinn macht. Warum muss ich mich jetzt in Daily treffen jeden Tag und die Hälfte der Themen interessieren mich nicht? Weil sie dich wirklich nicht interessieren, weil du mit diesen Themen der anderen Leute nichts zu tun hast. So, und dann musst du natürlich dich als Scrum Master hinstellen und irgendwie rechtfertigen, warum du jetzt jeden Tag ein Daily machst und warum du dich alle 2 Wochen für 4 Stunden hinsetzt und planst, wenn die Leute ganz genau wissen, was sie die nächsten 2 Wochen machen und es denen vollkommen egal ist, was die anderen 4 in ihrem Team machen. So, das sind dann so die Randeffekte. Oder ein anderes Riesenthema ist, dass die Riesendiskussion, die Product Owner, das ist ein sehr, sehr starker Begriff, Product Ownership. Ich habe noch nie in meinem Leben Product Owner getroffen. Noch nie. Die dürfen überhaupt nichts entscheiden. Und vor allen Dingen haben die kein Produkt, das sie verantworten. Ja, wenn man das wirklich so nimmt, wie es gedacht ist, wäre das eine sehr, sehr mächtige Rolle, die dann nämlich wirklich die komplette Einführung eines kompletten Produkts mitverantworten. Das sind eigentlich, weiß ich nicht, Top-Management-Aufgaben in vielen der Organisationen. Ne? Und dann hättest du aber ein Team, die sich halt auch wirklich relevant um ein Thema kümmern, die auch ein Interesse daran haben, sich darüber auszutauschen, weil sie ja in gemeinsamer Abhängigkeit ein Problem lösen müssen, nämlich dieses Produkt einzuführen. Ja, aber so sind die meisten Teams halt nicht geschnitten. Nur jetzt mal, um 2, 3 Probleme zu nennen.
Ja, absolut. Da mache ich auch einen Haken dran. Aber weißt du, ich begegne dem also relativ entspannt mittlerweile. Ne? Also das mal gar nicht. Also ich nenne es dann eher agiles Arbeiten. Surprise, surprise, weil manchmal passt es halt einfach nicht drauf. Und
ja.
Am Ende des Tages gibt es Arbeit, die zu erledigen ist. Entweder machst du die in einem großen Chunk, da musst du es irgendwie auch vielleicht beschreiben, was will ich denn haben? Oder du schneidest es halt in kleine Chunks und dann genau mit Augenmaß. Brauchen wir denn jeden Tag das Daily? Also ich bin da auch, genau, also da ist wirklich da auch, schaut euch die Teams an, schauen, vielleicht mit Hilfe der Matrix einfach mal drauf zu schauen, ja, was brauchen die denn? Und ja, wenn das eine einfache Aufgabe ist, die abgearbeitet wird, auch in Iteration, why not? Aber dann brauchst du vielleicht nicht jedes Tag das Daily. Und das kann man am besten mit dem Team ausdealen. Und wir hatten es ja im Vorgespräch, ich hatte mal so ein Erlebnis, da hat mir einer gesagt, naja, Martin, you have to organize somehow. Also irgendwie muss man sich organisieren. Mhm. Und Das sollte aber auch in den Vordergrund treten. Ja, wie organisieren wir uns, damit wir das abarbeiten können? Also dieses ab und an mal innehalten, anstatt immer dieses Reinkippen. Und ich kenne das sehr gut, was du sagst, David. Also da wird immer mehr reingekippt. Nächste Anforderung, da ist gar keine Luft, einfach mal kurz zu überlegen, wie machen wir denn das? Weil da kommt Anforderung nach Anforderung. Und dann haben wir die User-Stories geschrieben, tschak, 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 ein Thema jagt das nächste. Und dann, ja, und dann nennt man es auch Scrum. Schwierig.
Ja.
Martin, wir hatten das ja auch schon öfters. Ja, man muss irgendwie irgendwie Binnenorganisationsstruktur finden und die kann man auch nicht dauernd umwerfen. Trotzdem ist ja so ein bisschen ein Systemfehler aus haben wir ja schon öfters rausgearbeitet in Scrum, dass Scrum an keiner Stelle sich selbst überprüft. Hm. Sondern ja. du machst Retrospektiven zu den Dingen, wie du in Scrum arbeitest, aber an keiner Stelle sozusagen kommt dieser Punkt zu sagen, ist Scrum eigentlich das Richtige für uns? Und das könnte man ja vielleicht einbauen, wenn man diese Probleme erlebt, die David uns gerade geschildert hat und du, Martin, dass man dann einfach eben in der Retrospektive nicht drauf schaut, was müssen wir als Team anders machen, sondern dass man sozusagen das kann man nicht dauernd machen, aber zu festgelegten Zeitpunkten sagt oder vielleicht mit der Methodik, die David uns vorhin geschildert hat, zu sagen, lass uns mal unsere Herausforderungen nochmal anschauen. Brauchen wir überhaupt irgendwas, diese Übergangsmethodik von komplex in geordnet oder sind wir ganz anders unterwegs?
Ja, ist nicht, also in großen Verbünden, die David auch geschildert hat, ist nicht so einfach.
Ja,
genau wie David sagt, zeig mir mal einen richtigen PO. Ja, zeig mir mal einen richtigen Scrum Master. Also nicht im Sinne von, dass die Leute nichts können, sondern was sie dürfen. Ja? Und wenn ich sage, nee, das machen wir jetzt mal anders, ich bin jetzt mal nicht mehr Scrum Master, also ich muss jetzt nicht mehr Scrum Master sein von dem Team, weil wir arbeiten anders, kann es passieren, dass es gewisse Zwänge gibt. Nee, aber wir arbeiten nach Scrum, Martin, das lässt du mal. So, ja. Das passiert in diesem großen Kontext. Und dann ja, begreife ich es als extern auch als meine Aufgabe zu schauen, okay, wie kriege ich es denn hin, dass das Team gut die Ziele erreicht? Aber letztendlich, gibt es diesen Systemfehler vor, hast du total recht, wir halten dieses Scrum irgendwie aufrecht. Und da wird es schwierig oft.
Ja, du hast es ja so schön gesagt, Martin, ne? Ich bin da auch total tiefenentspannt. Die weitere schöne Unterscheidung ist ja zwischen Förderbühne und Hinterbühne. In Großorganisationen hast du viel Vorderbühne. Ich bin da mit meinen Teams auch vollkommen entspannt. Ich sage, gut, dann arbeiten wir agil. Alles klar, ist kein Thema. Ne? Das verkaufst du wunderbar nach außen. Was ich aber dann intern mit den Teams mache, ist ja meine Sache. Und ich finde es sehr wichtig, dann Aufklärungsarbeit zu machen, mit ihnen zu überlegen, zu schauen, was ist denn sinnvoll in unserem Kontext. Und gewisse Rahmenbedingungen kann ich eben einfach nicht ändern. Ne? Das ist dann halt so, wie es ist. Und ich muss jetzt auch nicht jeden Tag, das ist ja auch anstrengend, hinterfragen, ob wir jetzt ein Team sind oder nicht oder ob wir jetzt so arbeiten wollen oder nicht. Genau, somehow you have to organize. Dann ist es halt so, aber du probierst halt das Beste aus den Rahmenbedingungen zu machen.
Ja. Okay, David, gibt es noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben? Weil ich habe das Gefühl, wir kommen langsam zum Ende hier.
Ja, wie gesagt, also man kann sich Jahre mit diesem Kinevin-Framework beschäftigen. Ich kann auch nur die Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigen, sich das mal anzugucken. Ich finde es super spannend. Es gibt noch ganz viele Sachen, die ich darüber erzählen könnte, aber ich glaube, das wird jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Ich empfehle aber auch die Vorträge, sich auf YouTube von Dave Snowden mal anzuhören. Das ist sehr unterhaltsam. Es ist ein positiv gemeint ein komischer Kauz. Ich finde ihn sehr lustig. Die Vorträge sind sehr unterhaltsam. Mhm.
Wir können in den Shownotes ja mal zwei verlinken, David, wir suchen mal zwei raus, ja. die sich lohnen und dann verlinken wir die in den Shownotes und ihr könnt sie euch mal angucken.
Ja, genau.
Ja, also ich fand es toll, nochmal so ein bisschen anderer Blickwinkel auf das Kinevin-Framework bekommen zu haben. Ich habe es so und so sogar schon benutzt, aber sehr lange nicht und ich glaube, ich werde es zukünftig doch mal wieder in die Hand nehmen. Es ist bei mir so ein bisschen aus dem Fokus rausgekommen und vielen Dank, David. Deswegen machen wir das hier. Wir holen die Themen mal raus, durchdenken sie, besprechen sie und dann sind sie mal wieder da. Total gut. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und noch ein kleiner Nachklapper. Was wir ganz vergessen haben, lieber David, du hast sogar ein Buch dazu geschrieben zu dem ganzen Thema. Haben wir vor lauter ganz vergessen gerade.
Ja, das stimmt, genau. Ich habe mein Buch fertig geschrieben. Ich hoffe, dass es im Oktober rauskommen wird. Es dreht sich nicht nur um das Kinevin-Framework, aber auch. Es heißt Die Illusion der Kontrolle, Aufklärung der neun größten Missverständnisse der modernen Arbeitswelt. Es geht viel um theoretische Grundlagen und eben unter anderem auch habe ich einen ganzen Absatz über das Kinevin Framework drin. Und unter anderem habe ich eben auch eine Vorlage erstellt. Ich nenne es Kinevin Refinement, das ich mit Teams und den Studenten schon oftmals genutzt habe, funktioniert einwandfrei und das ist dann zum freien Download und zum eigenen Gebrauch gerne nutzbar. Also schaut es euch gerne an und nutzt es.
Wo erscheint das Buch?
Also ich werde Self-Publishing machen aktuell und werde, also über Amazon auf jeden Fall, bin aber gerade auch in Gesprächen, vielleicht finde ich noch einen Verlag, aber ich bin mir unsicher, ob ich das überhaupt will. Amazon ermöglicht ja alles heutzutage.
Dann alles Gute mit dem Buch und wenn es erschienen ist, vielleicht sprechen wir nochmal dazu.
Ja, sehr gerne, würde mich freuen. Alles klar.
Tschüss, mach's gut.
Ciao, ciao.